Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Liebe Kinderdocs, habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Long-Covid habe?
Nein.
Hast du tatsächlich nicht gemacht, Achim?
Ja, das tue ich auch gar nicht so gern. Aber heute, aus gegebenem Anlass, erzähle ich es mal. Ich habe mich 2021 mit dem Coronavirus infiziert, wie so viele. Damals gab es für mich noch keine Impfung. Und habe eigentlich das so ganz gut überstanden. Und ja, ich hatte Geschmacksverlust, Geruchsverlust, das Übliche, das ging dann auch wieder weg. Und ich dachte eigentlich, ich sei geheilt. Und trotzdem bin ich nach 4 Wochen plötzlich im Krankenhaus gelandet, weil ich so eine Autoimmunreaktion bekommen habe. ITP, kennt ihr sicherlich, ja. Immunthrombozytopenie, also eine Blutgerinnungsstörung. Und ja, um es kurz zu machen, also seit knapp 5 Jahren gehe ich jede Woche zum Arzt, lasse mir Blut abnehmen und kriege eine Spritze gesetzt. So. Ich kann damit gut leben, deswegen erzähle ich es eigentlich auch gar nicht so oft und so gerne. Aber es gibt natürlich ganz andere Formen von Long-Covid. Das ist nur eine Ausprägung. Es gibt sehr viel schlimmere. Und wenn man von Long-Covid redet, dann meint man meistens MECFS, wofür das steht und was es bedeutet. Und warum wir heute aus aktuellem Anlass darüber reden, klären wir gleich. Aber erstmal stelle ich euch natürlich vor. Also, ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Ärztin in Hamburg und Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Herzlich willkommen, Claudia, in unserem Studio, in dem du, glaube ich, noch nie warst vorher, ne?
Genau, das ist ja das Neue.
Genau, das ist das neue Studio. Und ebenso willkommen Dr. Charlotte Schulz. Sie ist auch Kinderärztin und Sprecherin des Berufsverbands. Hallo, Charlotte.
Ja, hallo, Achim.
Ja, und mein Name ist Achim Leoni. Ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Ja, Claudia, du bist eine der Initiatorinnen eines Projekts, über das wir heute reden wollen. Und deswegen leg doch gleich mal los. Worum geht's da genau?
Mhm. Ja, danke. Ja, da geht es um besagtes chronisches Fatigue-Syndrom im weitesten Sinne, oft durch Long-Covid, verursacht aber nicht ausschließlich. Eigentlich besprechen wir von einem postinfektiösen Erschöpfungssyndrom. Und der Auslöser für diese Initiative war, dass wir von betroffenen Initiativen angesprochen worden sind, die ganz verzweifelt waren, weil sie in den medizinischen Versorgungsstrukturen bei uns in Hamburg einfach kein vernünftiges Netz hatten für ihre teilweise sehr schwer an Long-Covid oder an chronischen Fatigue-Syndrom erkrankten Kinder und regelrecht verzweifelt waren und teilweise auch wirklich schon einige Jahre hinter sich hatten, wo sie ja keine richtige Hilfe finden konnten. Und was sich dann dargestellt hat, als ich mich da mehr mit beschäftigt habe, war, dass dadurch auch vieles entstanden ist, was auch ein bisschen kritisch zu sehen ist, dass diese Familien nämlich teilweise mit Kindern und Jugendlichen in der Häuslichkeit über Jahre und Monate, die gar keine schulische Teilhabe mehr haben, die reizabgeschirmt leben müssen, die, da kommen wir nachher noch drauf, viele Symptome aufweisen, auch Schmerzen und aber eben vor allen Dingen diese komplette Stopp ihrer normalen alltäglichen Entwicklung und Sozialkontakte, dass sie mit diesen wirklich teilweise sehr schwer betroffenen Kindern eigentlich nur durch selbsternannte Experten oder Menschen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, privatärztlich versorgt werden, wenn sie nicht in der Lage sind, die Klinikambulanzen oder andere Anlaufstellen noch aufzusuchen. Und dass sie vor allen Dingen dort ja auch über lange Zeit keine spezialisierte Hilfe erfahren haben, weil das ganze Phänomen war neu, hatte durch die Pandemie und die Folgen, dass einfach so viele Menschen das plötzlich aufwiesen, ja überhaupt erst Aufmerksamkeit erfahren. Es haben sich dann Spezialisten damit beschäftigt. Und für Kinder und Jugendliche, wie immer, kam das eigentlich noch später ins Rollen als für die Erwachsenen. Und so haben die eben teilweise wirklich schlimme Spiralen durchlaufen und Frustrationserlebnisse gehabt. So, und dann haben wir gesagt, okay, was brauchen diese sehr schwer kranken Kinder? Die brauchen eine spezialisierte, aufsuchende Versorgung. Und aus dieser Idee ist dann in Zusammenarbeit mit dem Kinderversorgungsnetz das Projekt entstanden. Das heißt CFS Kids Mobil. Und das gibt es so nicht bisher. Also wir sind so in Hamburg jetzt hier die Vorreiter mit diesem Modell.
Und Kids Mobil, das ist ein Fahrzeug, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Fahrzeug, das mit einem Team bestückt ist, das aus einer spezialisierten Kinderärztin, die meistens schmerztherapeutische Erfahrung hat, lange Berufserfahrung hat, Workshops durchlaufen hat, extra für ME, CFS natürlich, mit einer auch ebenfalls spezialisierten Pflegefachkraft und bei Bedarf auch psychosoziale Beratung, weil die Familien ja sehr häufig wirklich auch ganz viel Unterstützung brauchen. Das fängt an beim Pflegegrad, bei Hilfsmittelversorgung, Haushaltshilfen und allen möglichen anderen Dingen. Sehr eng verknüpft arbeitet das CFS Kids Mobil jetzt zukünftig auch mit dem Beratungs- und Bildungszentrum oder Bildungs- und Beratungszentrum der Schulbehörde, die eine ganz tolle Abteilung haben und sich sehr, sehr gut auf solche Kinder eingeschossen haben mit Hausunterrichtsangeboten, mit Avataren, mit denen man am Unterricht teilnehmen kann und solchen Dingen. Aber es gibt eine Gruppe von Kindern, die so schwer erkrankt ist, dass nicht mal das möglich ist. Genau, und jetzt ist diese Woche nach sehr, sehr kraftvollen Vorarbeiten und einem super Einsatz des Kinderversorgungsnetzwerks ist das CFS Kids Mobil tatsächlich losgefahren und hat die ersten 8 Ersteinschätzungen gemacht. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das auf die Beine kriegen, da unsere Finanzierung noch nicht gesichert ist. Mhm. Wir sind jetzt erstmal über Spendenmittel finanziert und werden das erste halbe Jahr schaffen. Und wir verhandeln sehr doll mit Krankenkassen und Behörden. Aber jeder, der einen Einfall hat, wo wir noch Geld auftun können, um dieses, wie ich finde, ja wirklich sehr tolle Angebot. Wir haben gleich zu Anfang 20 Anmeldungen gehabt, hier in Hamburg.
Also man kann sich tatsächlich anmelden, ja, wenn man Bedarf hat.
Genau, wenn man Bedarf hat, kann man sich bitte an das Kinderversorgungsnetz wenden. Dort ist Kirsten Mainzer, die heute leider nicht da sein kann, zuständig mit einem super Team und die koordiniert auch die Teams auf dem Wagen. Und wir haben viele Vorbereitungen getroffen, wir haben ganz tolle Materialien, wir haben Dokumentationssysteme, Assessmentbögen. Wir wollen das natürlich auch alles evaluieren, dabei werden wir auch unterstützt und wollen gemeinsam lernen auch, was es braucht. Und wir fahren da jetzt sozusagen los, aber haben noch nicht genaue Vorstellungen davon, was wir alles brauchen werden. Das werden wir jetzt mit den Familien gemeinsam herausbekommen.
Ja, gemeinsam lernen, Charlotte. Im ECFS gibt es schon länger, als es das Coronavirus gibt, ne? Aber wir wissen eigentlich wahrscheinlich immer noch nicht genug darüber und vor allem nicht bei Kindern, oder wie ist das?
Naja, also ME steht ja für myalgische Enzephalomyelitis und ist schon 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert worden. Also, aber es gab eben nicht so viele Fälle. Und das, was Claudia gesagt hat, dass jetzt Corona-Pandemie einfach daraus, ja, entweder das Brennglas draufgehalten oder es gibt einfach eben jetzt auch deutlich mehr Fälle. Und eben nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen. Und es ist eine heterogene, große Erkrankungsgruppe. Man spricht auch von Long-Covid-ähnlichen Erkrankungen. Also das ist nicht nur Long-Covid, es ist auch sind Post-Infektionserkrankungen nach anderen Virusinfekten. Man spricht auch, wir erklären gleich, was ME-CFS sozusagen bedeutet. Also eine große Gruppe postinfektiöser Erkrankungen fasst man damit zusammen. Und es ist so, dass in der Öffentlichkeit immer wieder darüber berichtet wird und es ist uns ein Anliegen, möglichst sozusagen den Kern dieser Erkrankung so wiederzugeben, dass sich möglichst viele Betroffene hier auch wiederfinden oder auch das Gefühl haben, dass wir sie hier auch repräsentieren. Das ist uns ein großes Anliegen mit dieser Folge, um sie in den Blick zu nehmen. Und weil es ein großes heterogenes Erkrankungsbild ist, dessen Ursachen noch nicht eindeutig geklärt sind, es gibt sehr, sehr viele Ansätze dazu und sehr viele Hypothesen dazu, ist sozusagen die Diagnostik und die Therapie entsprechend sozusagen uneinheitlich und es braucht jetzt einfach ganz viel konzentrierte Versorgungsforschung auch in dieser Richtung. Und da tut sich viel und das CFS Kids Mobil ist ja nur ein Teil eines Versorgungskonzeptes, was sich hier in Hamburg eben auch etabliert. Dazu gehört auch das PetNet Long Covid. Vielleicht magst du noch mal erklären, Claudia, ja, was das ist?
Das ist eigentlich eine bundesweite Struktur. Und PetNet Long Covid gibt es in jedem Bundesland eine universitäre Kinderklinik, die sozusagen Studienzentrum geworden ist. Und wo sich spezialisiert mit diesen Patienten beschäftigt wird, sowohl in einer Ambulanzstruktur als auch stationär. Und hier bei uns in Hamburg, wo haben wir ja zwei Stellen, an die solche Patientinnen und Patienten sich gezielt wenden können. Das eine ist das Werner-Otto-Institut. Das geht aber natürlich nur ambulant. Ein sozialpädiatrisches Zentrum mit sehr großer Expertise, neurologisch und auch psychologisch und viel Erfahrung mit Menschen, die Einschränkungen und besondere Bedürfnisse haben. Die haben sich der Sache sehr angenommen. Und zum anderen im Kinder-UKE gibt es jetzt ein PITNET-LC-Zentrum und es baut sich gerade auf. Da werden auch wird sehr viel Forschung auch laufen. Und das ist das, was eigentlich dieses große, auch bundesweit geförderte Projekt eigentlich jetzt primär im Auge hat. Die Studienleitung sitzt in München, das ist Frau Professor Behrens. Die haben sozusagen den Auftrag vom Bundesministerium für Gesundheit, Sachen rauszubekommen, wie man solchen Kindern und Jugendlichen nachhaltig helfen kann in dieser Krankheit.
Genau, aber ich glaube, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen auch
jetzt müssen wir erklären, mal sagen, was es eigentlich ist.
Worum es so geht. Genau. Ja. Wenn also nach einer Infektion, zum Beispiel einer Corona-Infektion, innerhalb von 3 Monaten bestimmte Beschwerden neu auftreten oder wiederkehren oder eben bleibend sind, die mit dieser Infektion in Verbindung gebracht werden und die Patienten erheblich einschränken, gehen wir davon aus, dass es eine Long, in diesem Fall Covid, sozusagen Beschwerdesymptomatik ist. Aber wie gesagt, gibt's auch bei anderen Infektionen. Und diese Patienten haben bestimmte Symptome, die ähnlich sind. Also es geht insbesondere darum, dass also dieses Chronic Fatigue Syndrom, woher kommt diese Bezeichnung? Es ist so, dass die Patienten, eben auch die Kinder und Jugendlichen, bestimmte Belastungen, die sehr individuell aussehen können, körperlicher Art, emotionaler Art, intellektueller Art, quittieren quasi mit einer großen Erschöpfung, die anschließend eintritt. Manchmal unmittelbar, manchmal erst innerhalb der nächsten 48 Stunden.
Ja, und das Besondere ist, wenn man normalerweise aufgrund einer Überanstrengung oder Überreizung erschöpft ist, dann kommt nach einer Ruhephase eine Erholung. Und das Typische für diese Post-Exertional heißt es Malaise, das ist das PEM, das ist absolut charakteristisch für das chronische Fatigue-Syndrom, ist eben das, ob nun leicht verzögert oder unmittelbar, diese Erschöpfung einfach nach einer adäquaten Erholungsphase nicht verschwindet. Sie sehr lange anhält, dass sie unverhältnismäßig stark ist, dass die Reize oder die Anstrengungen, die dem vorausgegangen sind, früher ein Witz gewesen wären für dieses Kind. Und es kann eben je nach Schweregrad der Erkrankung so weit gehen, dass ein Umdrehen im Bett einen Crash verursacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also da gibt es wirklich eine sehr große Varianz. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn...
Den Crash müsstest du vielleicht kurz erklären.
Ja, der Crash ist letzten Endes, das beschreiben die betroffenen Patientinnen und Patienten damit, dass sie praktisch völlig immobilisiert sind, dass sie das Gefühl haben, sich überhaupt nicht mehr bewegen zu können, dass sie... Schwierigkeiten haben bei der Atmung, dass sie sogar kognitiv beeinträchtigt sind. Also die können dann zum Beispiel, haben sie eingeschränkte Konzentrations- und Gedächtnisleistungen. Manchmal fällt ihnen sogar das Sprechen schwer. Also Crash heißt ja Zusammenbruch und so erleben die sich dann auch. Und die haben sehr häufig vegetative Symptome, also Schwindel, Herzrasen, obwohl sie sich kaum bewegen. Das ist, manche haben sogar bis hin zu beeinträchtigten Verdauungsvorgängen. Es kann sich aufs Wasser lassen, auf die Verdauung, auf alles auswirken. Und gerade die Kreislaufsymptome sind natürlich auch sehr stark beeinträchtigend. Also das ist schon manchmal so schwerwiegend, dass die Teilhabe, so nennen wir das, also das normale Leben, ich treffe meine Freunde, ich gehe zur Schule, ganz zu schweigen von, ich gehe meinen Hobbys nach oder so, komplett zum Erliegen kommt. Und das ist natürlich für die betroffenen Familien total erschreckend und für die Kinder extrem frustrierend. Ne?
Also das ist ja auch eine gewisse Zeit, die da ins Land geht, die diese Kinder und Jugendlichen und Familien das erleben, bis sie sich selber irgendwie, glaube ich, auch erstmal dieser Sache bewusst werden, was verursacht immer wieder diese Zusammenbrüche, wo ist so meine Belastungsgrenze, und wenn jetzt in der Sprechstunde so ein Kind, das in der Lage ist, überhaupt noch zum Arzt zu gehen, einem gegenüber sitzt, man sieht es ja nicht. Ja, du siehst, also das ist ja quasi unsichtbar, aber jeder dieser Patienten hat eben seine eigene individuelle Belastungsgrenze und seine eigenen sozusagen Symptome, die bei diesen Zusammenbrüchen eine Rolle spielen. Häufig sind es eben dann auch Reize, Licht, Geräusche,
Gerüche sogar manchmal, ja,
die dann einfach schwer erträglich sind. Und in der schwersten Form ist es dann so, dass wirklich die Patienten, wie Claudia sagte, bettlägerig sind, im Dunkeln liegen, möglichst geräuscharm, abgeschirmt sind. Und das nicht nur 2 Tage, sondern wir reden über Wochen und Monate.
Ja, und dass die, wenn die dann eben wirklich lange Zeit ihrem normalen Alltag nicht mehr verfolgen konnten, natürlich auch immer versuchen, mal wieder irgendwas zu tun. Und wir kennen so Berichte von betroffenen Kindern, die dann sagen, ich weiß, welchen Preis ich dafür zahle, aber ich will das jetzt einmal machen.
Ja, und der Preis ist so ein Crash.
Und der Preis ist dann genau, dann, dass sie zum Beispiel vielleicht einmal, beim 15-Jährigen kann das auch nur ein Spaziergang mit der Freundin sein, aber beim kleineren Kind vielleicht auch ein Ausflug oder so, und danach liegen die eine Woche. Ne? Und das wissen die vorher, und das, was du eben gesagt hast, fand ich wichtig, Charlotte, dass nämlich die Familien ja sich sozusagen eingrooven und mit dem Kind gemeinsam allmählich lernen, wie weit können wir uns vorwagen. Das ist ja in vor allen Dingen, das unduliert, also das ist nicht immer gleich.
Man kann das auch nicht langsam steigern.
Nein, und das ist ein sehr wichtiges Wort mit dem Steigern, weil das ist natürlich diesen Familien unglaublich häufig passiert, als das losging und man sich der Tatsache noch nicht so bewusst war, was dieses PEM eigentlich ist. Da hat man denen natürlich immer gesagt, so wie man das bei anderen chronischen Erkrankungen ja sehr häufig tut, nimm mal zum Beispiel Rheuma oder so. Da hat man denen gesagt, wir müssen dich aktivieren, du musst sehen, dass du dich aufraffst, und wenn du das tust, dann wird es dir hinterher besser gehen und so. Also das nennen wir Aktivierung. Das hat man diesen Familien halt immer und immer gesagt und immer mit dem Ergebnis, dass daraufhin ein schlimmer Crash gefolgt ist. Das heißt, die haben dann irgendwann natürlich auch gesagt, nein, das ist nicht unser Weg, da ist was falsch, und sind aber dann irgendwie als Querulanten oder die berichten sehr häufig, dass man ihnen einfach nicht geglaubt hat, dass man sie sehr stark psychologisiert hat, die Erkrankung. Und das ist ein bisschen auch die Herausforderung. Wir haben nämlich ganz viele Differentialdiagnosen, die sehr ähnliche Symptome machen und mit großer körperlicher Erschöpfung, chronischem Schmerz und so weiter, Antriebsarmut und sowas einhergehen, die aber abgegrenzt werden müssen, weil zum Beispiel jemand mit einem CFS ist ja überhaupt nicht antriebsarm, die können nur nicht. Und diese ganzen Differentialdiagnosen, die werden eben, die müssen irgendwie vom Tisch am Anfang. Und das ist etwas, was für die Betroffenen schwer zu akzeptieren ist, dass sie eben am Anfang, wenn wir noch nicht wissen, was sie eigentlich haben, es werden ja auch immer mal Kinder rausgefischt, die was völlig anderes eigentlich haben und auch brauchen.
Also die Diagnostik ist nicht so trivial.
Ist nicht trivial, zumindest, dass einmal die Differentialdiagnosen ausgeschaltet sind. Da sind ja auch zum Beispiel Krebserkrankungen und Hirntumoren mit dabei, ne? Die ganz anders behandelt werden müssen. Und dass man sogenannte Komorbiditäten identifiziert, also Erkrankungen, die damit zusammenhängen, dass man so krank ist. Zum Beispiel jemand, der so krank ist und so stark aus dem Leben gerissen, der kann natürlich auch psychische Belastungszeichen zeigen und braucht dann da auch Hilfe im Coping. Wie komme ich mit dieser Krankheit klar, ohne dass die Ursache psychologisch ist, ne? Und da beißt sich dann manchmal die Katze in den Schwanz, weil die Familien, die diese Krankheitsverläufe hatten und die diese Wege durchlaufen sind, die reagieren ganz empfindlich, wenn jemand sagt, das ist bestimmt irgendwie psychosomatisch mitbedingt. Dann wollen sie sich abgrenzen und sagen, nein, hier will ich gar nicht hin. Und dann trauen sie sich unter Umständen gar nicht zu sagen, wir brauchen aber eigentlich auch psychologische Unterstützung, aber wir wollen nicht, dass ihr uns unsere Krankheit psychologisiert. Weißt du, das ist natürlich ein großer Unterschied. Und ich hoffe, dass wir da Türen öffnen, dass auch wenn das CFS Kids Mobil da anrückt und die Familien merken, wir sehen euch und eure Krankheit so, wir verstehen, was ihr durchmacht und was ihr durchlauft, Und nebenher könnten wir euch aber auch noch was anderes geben, was euch unterstützt. Ja, so, das hoffe ich, dass es zum Beispiel ein Nebeneffekt ist, neben vielen anderen.
Aber ich glaube, dass auch unser Anspruch, jetzt diesen Aufschlag zu nehmen mit dem CFS Kids Mobil, mit dieser neuen Versorgungsstruktur, auch im ambulanten und stationären Bereich, auch unsere Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren. Es ist natürlich so, dass zahlenmäßig dass nicht so viele Kinder sind und sehr viele Kolleginnen und Kollegen von uns auch noch nie mit so einem Fall zu tun gehabt haben. Und
kann man denn eine Zahl nennen, in Hamburg zum Beispiel, wie viele Kinder betroffen? Du hast vorhin schon Kinder eine Zahl genannt.
Ja, das waren die, die sich schon bevor es losging angemeldet haben. Also wir haben mal, bevor wir das CFS Kids Mobil auf den Weg gebracht haben, haben wir mit Hilfe der Selbsthilfegruppen, vor allen Dingen mit Nicht-Genesen-Kids, die haben auch Befragungen und Erhebungen gemacht und haben mit dem Werner-Otto-Institut und dem UKE und so Berufsverband Abfragen gemacht unter den Niedergelassenen, sind wir so auf die Idee gekommen, dass von den schwerer, mittelschwer bis schwer Betroffenen etwa 60 Kinder in Hamburg leben. Reine, also das ist jetzt sozusagen aus all diesen Daten generiert als Schätzung. Aber wir wissen natürlich, dass mehr ein leichteres hatten. Und jeder von uns, und das macht es vielleicht dann auch, das sind die, die vielleicht auch die meisten Kolleginnen im Kopf haben. Jeder von uns hat ja Kinder betreut oder Jugendliche, die nach 3, nach 5, nach 6, spätestens 8 Monaten ins Leben zurückgekehrt sind. Also nicht alle Verläufe sind ja so schwer, dass die Kinder dann wirklich zu Hause in der Häuslichkeit landen und gar nichts mehr geht. Aber das sind natürlich die mit diesen schweren Verlaufsformen,
Um die wir uns unbedingt kümmern müssen,
und bei denen man auch, wenn man ihnen nicht entgegenkommt, unter Umständen riskiert, dass sie jegliche Perspektive, jegliche Hoffnung, mal wieder aus diesem Zustand rauszukommen, auch verlieren könnten.
Welche Hoffnung kann man denn diesen Kindern und den Familien auch geben?
Naja, also
eine Therapie ist nicht möglich.
Es gibt keinen kurativen Ansatz bisher. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon mal Schritt 1 zu sagen, wir sehen euch und die Bedürfnisse und die Schwierigkeiten und die Symptome eurer Kinder. Wir versuchen euch zu unterstützen. Wir versuchen, die in Teilen vielleicht einzelne Symptome, starke Schmerzen
oder es gehört oft
eine ausgeprägte Schlafstörung dazu. Kann man sicher auch einen medikamentösen Ansatz finden. Es gibt auch über dieses PET-Net, medikamentöse Versorgungsstudien. Also es ist viel im Fluss. Aber es ist genauso wichtig, glaube ich, dass einfach eine regelmäßige aufsuchende Betreuung stattfindet, dass Hilfe bei der Pflege stattfindet, dass Hilfe bei der Hilfsmittelversorgung stattfindet, dass vielleicht der Kontakt angebahnt werden kann, wenn die Kinder so belastbar sind, zu spezialisierten Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, die um diese PEM-Symptomatik wissen und sensibel damit umgehen und vor dem Hintergrund einfach eine Mobilisierung irgendwie
oder
versuchen.
Oder Atemgymnastik.
So. Mhm. Oder bei den alltäglichen Abläufen sozusagen unterstützend wirken können. Und ich glaube, das macht ja schon ganz viel. Und wie Claudia gesagt hat, nicht alle diese Fälle enden so, dass es sozusagen hoffnungslos über die nächsten Jahre in der Dunkelheit sich abspielt. Und ich glaube, also man kann schon auch ein bisschen Optimismus und Hoffnung verbreiten und sagen, wir glauben einfach ganz fest daran, dass wir diese Familien und diese Kinder unterstützen können und ein Stück weit eine Verbesserung erzielen können.
Und im Moment ist es so, dass im UKE auch durchaus mit Kortikoiden und intravenösen Immunglobulinen schon gearbeitet wird. Es wird sicher auch neue Medikamente geben im Laufe der Zeit. Dafür ist ja diese Struktur jetzt auch da, PETNET-LC. Im Zusammenschluss, die tauschen sich halt eng aus. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wir haben schon Zahlen, die zeigen, dass nach 2, 3 Jahren sehr, sehr viele, auch mittelschwer bis schwer betroffene Patientinnen und Patienten doch noch Verbesserungen erzielen. Also nicht, dass wir jetzt hoffen, dass sie alle so lange brauchen, aber es ist so, ne, statistisch gesehen.
Es kann auch nach langer Zeit Fortschritte geben.
Ich möchte, dass wir 2 Worte noch einmal ins Spiel bringen. Zum einen den sogenannten Bell Score, weil der immer bei der Einteilung der Schwere der Erkrankung gerne benutzt wird, wo 100% bedeutet, ich habe überhaupt keine Einschränkungen, ich kann Vollzeit arbeiten bei den Erwachsenen, ich kann voll die Schule besuchen, meinen Sport, mein alles machen. Und dann wird das so runtergestuft bis zu einem Bell-Score von 0 theoretisch, also den gibt es nicht, aber 20 gibt es zum Beispiel. Mhm. Und je niedriger dieser Bell-Score ist, desto weniger können die Patientinnen und Patienten noch am Alltag, an ihrem Leben teilhaben. Und man muss schon sagen, dass alle, die so unter 40 sind, sind schon deutlich beeinträchtigt. Unter 20 geht fast nichts mehr. Das ist wichtig, dass man den mit in der, weil man das natürlich dann auch, wenn man guckt, wie sind wir denn vorangekommen, durchaus auch braucht, dass man guckt, von welchem Score kommen wir, wo sind wir jetzt hingekommen. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist das sogenannte Pacing. Das ist eigentlich so eine Art Therapie, die die Familien selber konstituieren, indem sie nämlich herausfinden, wie sozusagen, dass sie die Belastung immer unterhalb der Belastungsgrenze halten. Also sie sehen zu, dass sie nie an dem Punkt ankommen, wo der Crash erfolgen könnte.
Ja, darüber haben wir gerade auch schon gesprochen.
Nur nicht so genannt, ne? Und das wichtig ist, dass das oft durch Symptomtagebücher oder so getragen wird in den betroffenen Familien, weil man natürlich da ziemlich kleinteilig auch drauf achten muss bei allen möglichen alltäglichen Aktivitäten, was geht und was geht nicht zurzeit.
Gibt es eigentlich irgendetwas, was ich tun kann, damit mein Kind erst gar nicht an ME/CFS erkrankt? Gibt es eine genetische Prädisposition? Also
darüber gibt es auch verschiedene Studien. Können wir dir leider nichts Abschließendes sagen, aber das, in die Richtung wird auch geforscht, ob es bestimmte Typen gibt. Man spricht sogar von bestimmten HLA-Typen, die besonders gefährdet sind, oder Blutgruppentypen und so, wie bei anderen Erkrankungen
auch. Dafür würde ja auch sprechen, es gibt tatsächlich auch Familien, in denen nicht nur ein Kind betroffen ist.
Oh. Und dann, da gibt es sicherlich auch noch Faktoren, auf die man später auch abgehen wird. Und wir haben aber auch die schlimmsten oder meisten solcher CFS-Fälle sind ja bei den ersten zwei Varianten entstanden, also Alpha und Delta.
Ach, Alpha und Delta.
Ja. Und dann nachher, als die dann weniger stark Symptome ausgelöst haben, sind auch etwas weniger Post-Covid-Fälle generiert worden. Nicht? Wir haben ja jetzt auch nicht mehr so viele.
Aber es kommen immer noch welche dazu.
Es kommen immer noch welche hinzu. Okay. Es werden immer noch mehr, aber nicht so viele
zu
mehr.
Zu der Frage, kann ich das verhindern? Kann Impfen. Ich dir keine? Ja, ja.
Damals war es das Impfen.
Genau. Ja, aber es gibt keine Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche für Corona. Und darauf können wir keine Antwort geben.
Aber inzwischen haben natürlich auch von den leichteren, den Omega-Varianten, haben praktisch alle Kinder und Jugendlichen mehrere Durchläufe durchlaufen, wissentlich oder unwissentlich. Am Anfang war es aber schon so, dass man zeigen konnte, dass die geimpften Kinder das seltener hatten.
Aber ich glaube, wichtig ist einfach darum zu wissen, dass es das gibt, rechtzeitig einfach darüber nachzudenken, ob es das sein kann, das mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt zu besprechen, rechtzeitig zu versuchen, einfach zu stabilisieren, damit es nicht in diese schweren Verläufe.
Und wenn man ein PEM bemerkt, das, was wir vorhin erklärt haben, dass von einer normalen Erschöpfung, die sich durch Erholung sozusagen wieder, weggeht. So, wenn man also diese post-exertionale Malaise feststellt, wo man sich eben nicht wieder erholt, dass man dann nicht anfängt zu aktivieren, sondern dass man dann tatsächlich sagt, es könnte sowas sein, ich lasse das jetzt abklären und ich pushe nicht.
Also ich auf jeden Fall medizinischen Rat dafür sucht. Ich hoffe, dafür können wir hier auch mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag leisten, dass da ein Bewusstsein darüber entsteht oder geschärft wird. Und natürlich leistet vor allem dieses CFS-Kidsmobil hoffentlich einen wichtigen Beitrag, um den Betroffenen das Leben ein bisschen zu erleichtern. Gibt es denn Ansätze, dass es auch bundesweit Schule machen könnte? Weil es ist ja, das hast du, glaube ich, eingangs erwähnt, in Deutschland einzigartig.
Also tatsächlich gibt es im Zuge dieses sehr großen PET-NET-LC-Bundes- Konglomerats gibt es eine AG aufsuchende Versorgung, die in Kassel geleitet wird. Und die gucken sehr interessiert auf das, was wir jetzt hier tun, weil in den Sitzungen bisher das halt so war, dass man immer nur so einzelne kleine Mini-Projekte an einzelnen Krankenhäusern oder so hatte mit einzelnen Teams. Und es hat sich halt noch keine Struktur etabliert. Und wir, was wir jetzt hier machen, ist die erste Struktur. Und da gucken alle, was wir tun und hoffen, dass wir das schaffen, dass das auf die Beine kommt. Also wir ja, und sind, gehen ja auch, jetzt sozusagen ein bisschen Pioniersarbeit wird hier jetzt gerade.
Es ist auch wichtig, dass es evaluiert wird. Denn wenn sich das dann auch zeigt, dass es für die Patienten wirklich ein Nutzen ist und hilfreich sein kann, dann ist es ja tatsächlich etwas, was dann auch anders aufgestellt sein muss und sein wird hoffentlich. Im Moment ist es, gab es eine Anschubförderung, es gab Stiftungen, die sich hier beteiligt haben und was sagst du, die ersten 6 Monate sind irgendwie im Moment sozusagen aufgestellt und laufen.
Und wir verhandeln mit Kassen und Behörden, vor allem mit Krankenkassen. Und wir haben auch tatsächlich aus unserem Netzwerk heraus eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, weil es für die Krankenkassen auch sehr viel leichter sein würde, uns zu fördern, wenn wir dafür eine Gesetzesvorlage hätten.
Aber die Mühlen der Politik malen langsam und bis
schnell.
Es soweit ist, könnte doch jeder und jede Einzelne vielleicht auch was dazu beitragen,
dieses Projekt zu unterstützen. Das wäre großartig.
In welcher Form?
Kinderversorgungsnetz. Das ist ja sowieso eine, also sozusagen ein Verbund, der sehr stark auf Fördermittel und Spenden angewiesen ist, der nicht voll finanziert wird. Und die haben natürlich auch ein entsprechendes Spendenkonto.
Ja, dann nehmen Sie das bitte als Aufforderung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das, ja, wir haben heute viel gelernt über ME, CFS, über die Folgen, was es für die Betroffenen bedeutet und wie ihnen auch geholfen werden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Charlotte und Claudia, und wünsche dem Projekt natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald wieder hören bei den Kinderdocs.
Bis dahin. Danke, danke, Achim.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.